herzlich willkommen zur Miniserie
Hast du schon gehört?
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Anfangen wollen wir mit Afgas. Ihr wisst ja, dass weiterhin geforscht wird nach bleifreien Afgas und nun hat die FAA das Swift Fuels, den bleifreien 100R, die Zulassung massiv erweitert. Da ist jetzt richtig Bewegung drin. Das bestehende STC gilt ab sofort für rund 1600 Flugzeugmuster und über 1200 Kolbenmotorvariable. Und wie wir wissen, ein STC heißt für uns ja erstmal, dass wir den Kraftstoff nutzen können, ohne irgendwas am Flieger oder Triebwerk umbauen zu müssen. Wer ist von den Herstellern betroffen? Eigentlich fast alle für die gesamte Standardflotte, die bei uns in GA so rumsteht. Bei den Motoren sind es knapp 400 Varianten vom Lycoming und rund 200 von Continental. Bei den Flugzeugen deckt das STC so ziemlich alles ab, was es gibt. Die Cessna, Piper, Beechcraft bis zu Mooney, Grumman und Waco. Über 80 Hersteller sind gelistet.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Wer es ganz genau wissen will, für den gibt es eine Liste, die Dynamic Regulatory System. Dort kann man die auf der Seite der FAA einsehen. Jetzt schauen wir mal, was das bedeutet. Ein Punkt ist noch offen. Die hochverdichteten Punktmotoren, die sind noch offen. Die IO550, TSIO520, Lycoming IO540 und TSIO540, die müssen noch bearbeitet werden. Es geht voran, aber es wird noch dauern, bis wir eine Alternative für bleifreies Afgas haben, die vor allen Dingen aber auch verfügbar wird. Ja, dann haben wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ja den 22.07. Das heißt, das EAA Air Venture in Oshkosh findet seit Montag schon bereits statt. Das ist das absolute Mekka für Fans der allgemeinen Luftfahrt. Aber ausgerechnet der legendäre Anflug sorgt dieses Jahr vorab für richtig Falten auf der Stirn. Wer die News verfolgt hat am Wochenende und in der kompletten Vorwoche, gab es da oben in Wisconsin massive Sichtprobleme durch Waldbrandrauch. Die Brände selbst brennen zwar 100 bis 1000 Kilometer weit weg in Kanada und Minnesota, aber eine Inversionswetterlage hat den ganzen Qualm extrem nah am Boden zusammengedrückt. Das Ergebnis am Sonntagvormittag, wenn viele mit ihrem Flugzeug anreisen, Sichten von teilweise unter 1,5 Kilometern. Whitman Regional musste komplett auf IFA-Betrieb umgestellt werden. Für VFR war der Platz bis 3 Uhr nachmittags dicht. Und das ist natürlich krass, wenn man bedenkt, dass da teilweise im Minuten- oder Sekundentakt die Flugzeuge runterkommen. Das ist für ein Treffen, wo zehntausende Maschinen auf Sicht rein wollen, natürlich der absolute Super-GAU. Viele Parkflächen auf der Wiese bleiben am Vortag ungewohnt leer, weil etliche Piloten auf Ausweichplätzen hocken geblieben sind. Erst am Sonntagnachmittag ging es dann langsam wieder VFR los. Und was man als Pilot auch nicht unterschätzen darf, der Rauch schlägt sich nicht nur auf die Sicht nieder, sondern auch extrem auf die Luftqualität vor Ort. Die Behörden warnen schon, dass die Belastung in Bodennähe gesundheitsschädlich ist. Wenn du da im Zelt auf dem Campingplatz liegst, ist eine FFP2 oder eine N95-Maske aktuell fast schon Pflicht. Also es kommen Erinnerungen an Corona-Zeiten auf. Ab heute soll zwar eine Regenfront, eine Abkühlung und hoffentlich freie Sicht sorgen, aber es zeigt mal wieder, Rauch ist am Ende eben auch nur Wetter. Und als VFR-Pilot musst du deine Grenzen kennen. Falls einer von euch gerade in Oshkosh ist, schickt doch mal per Instagram oder bei uns in der Pilot-Community ein paar Bilder und zeigt uns, wie es da aussieht. So, wer von euch mit einem Rotax unterwegs ist, sei es in der Ultraleichtklasse oder einer Aquila oder einer Breezer, kennt das Thema. Der Sound im Cockpit ist einfach ein ganz anderer als im klassischen Lycoming oder im Continental-Flieger. Warum ist das so? Naja, die Rotax 912 dreht typischerweise mit gut 4500 Umdrehungen oder mehr. Also etwa doppelt so hoch wie ein alter Ami-Flugmotor. Das Getriebe bringt die Propellerdrehzahl zwar wieder runter, aber das Lärmfrequenzspektrum in der Kabine ist durch die hohe Motordrehzahl komplett anders. Hochfrequenter, oft viel präsenter. Und genau da hat jetzt Lightspeed angesetzt. Die haben sich mit Rotax zusammengetan und ein spezielles ANR-Frequenzprofil für ihr Topmodell, das Delta Zulu, entwickelt. Die aktive Geräuschunterdrückung wird dabei genau auf das Schallmuster der neuen 12er-Familie abgestimmt. Das Tolle daran, du musst dir kein neues Headset kaufen. Das Ganze läuft bequem über die Lightspeed-App auf dem iPad oder Smartphone via Bluetooth. Du wählst in der App einfach aus, ob du heute Signature ANR für die klassischen Lycoming fährst oder eben auf das neue Rotax-Profil umstellst. Nebenbei bemerkt, die App nutzt man ja eh schon für Firmware-Updates, die CO-Warner-Daten und für das persönliche Hörprofil, was ich am besten am ganzen Headset finde. Wann kommt das Ganze? Zuerst wird das Profil bei Headsets ausgeliefert, die direkt über das Rotax Care-Programm gekauft werden. Aber, und das ist die gute Nachricht für alle Bestandskunden, ab Herbst soll es für alle aktuellen und zukünftigen Besitzer des Delta Zulus als kostenlose Firmware-Update nachgeschoben werden. Wer gerade in Oshkosh ist, wo wir gerade davon geredet haben, und der kann das Ganze auch schon testen. Ich bin gespannt. Ich fliege selber auf beiden Maschinen und habe das Delta Zulu, und das werde ich definitiv mal ausprobieren. Wo wir gerade bei neuen Produkten sind. Das neue Glascockpit von Garmin heißt Axis und löst im Prinzip das extrem beliebte G3X Touch ab. Aber Nachfolger greift eigentlich viel zu kurz. Das System ist das am stärksten integrierte Flight Display, das Garmin je gebaut hat. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Ganz einfach, der Klassiker, den wir alle kennen, der Avionics Stack, also der Stapel aus Funkgerät, VOR Navi, Audiopanel und IFR GPS unter dem Display, ist Geschichte. Garmin baut in die Top-Variante des 11,6 Zoll Displays einfach alles direkt hinten ins Gehäuse ein. IFR-zertifiziertes GPS, Navcom und Audiopanel, alles in einem einzigen Kasten. Jetzt sagt der ein oder andere bestimmt, Moment mal, alles in einem Gehäuse, was ist denn, wenn mir das Display ausfällt? Daran haben sie dann auch gedacht. Intern läuft das über getrennte Platinen und Stromversorgung. Wenn ein Bildschirm ausfällt, schaltet das System die Daten sofort auf ein zweites Display um. Und falls man nur ein Display hat, stellt sich das Funkgerät automatisch auf die Notfrequenz 121,5 ein. Aber der eigentliche Clou laut Garmin ist, die meisten Avionik-Probleme entstehen gar nicht in den Geräten selbst, sondern bei der Verkabelung dahinter. Und genau die Kabelmassen fallen durch die Integration jetzt fast komplett weg. Dazu kommen richtig smarte Features für den Flugalltag wie Ergonomie. Du kannst beim Bedienen des Touchscreens dein Handbein am Displayrand abstützen, ohne dass fehlerhafte Eingaben entstehen. Neu ist die sogenannte One-Way Occupancy Awareness. Das System warnt dich im Endanflug optisch und akustisch, wenn auf der Piste ein anderes Flugzeug steht, das ein ADS-B-Signal aussendet. Und für UL und Experimental-Bauer kostet das Display rund $8,000. Die vollgepackte IFR-Version liegt dann bei etwa $28,000, laut Garmin günstiger als ein G3X kombiniert mit einem GTN-Navigator. Und das Geniale für Umrüster, die Einbaumaße und Schraubenlöcher sind absolut identisch mit dem G3X Touch. Altes Display rein, Access rein, fertig. Und wie schnell die Industrie auf sowas reagiert, das sieht man jetzt sogar bei Cupcrafters. Garmin hat das Access ja gerade vorgestellt und gefühlt keine 24 Stunden später zieht Cupcrafters nach. Sie bieten das Access ab sofort für ihre komplette Flotte ab Werk an, von der Cup bis zur X-Cup. Die haben wohl schon 18 Monate im Geheimen mit Garmin an der Integration gearbeitet. Auch bestehende Cupcrafters-Halter können aufatmen. Das System ist abwärtskompatibel mit den bereits verbauten Sensoren. Wer möchte, kann seine Maschine im Service Center direkt auf den neuesten Stand aufrüsten lassen. Die FAA-Zulassung für eine riesige Liste von Flugzeugmustern steht bereits und auch die EASA-Freigabe soll kurzfristig erfolgen. Für 2027 ist dann noch eine komplette 8-Zoll-Variante geplant. Also ich muss sagen, so ein aufgeräumtes Panel mit nur noch einem oder zwei großen Bildschirmen, das hat schon was. Ich bin mal gespannt, wie sich das durchsetzt, aber das G3X ist ja auch sehr beliebt. So, und jetzt noch etwas, wo ihr stark sein müsst. Vor allen Dingen, wenn ihr eine Novembermaschine habt und ein VFR-Trip nach Italien geplant sein. Die EIOPA hat eine deutliche Warnung rausgegeben und was da aktuell abläuft, hat leider gar nichts mehr mit entspannter deutsche Vita zu tun. Worum geht's? Das Problem kommt diesmal nicht von den italienischen Luftfahrtbehörde, der ENAC, sondern direkt vom Finanzministerium bzw. der berüchtigten Guardia di Finanza. Hintergrund ist die alte Luxussteuer auf Privatflugzeuge und Boote aus dem Jahr 2011. Damals haben viele Italiener ihre Kisten ins Ausland ausgeflaggt, um der Steuer zu entgehen. Jetzt macht die Finanzbehörde Jagd auf Steuerhinterzieher und schießt dabei völlig übers Ziel hinaus. Mobile Einheiten der Guardia di Finanza führen aktuell verstärkt Kontrollen durch, besonders im Nordosten Italiens. Und sie haben es absolut auf ausländische registrierte Flugzeuge abgesehen. Es gibt zwei Riesenfeinde. Nicht-EU-Registrierungen wie November, Tango 7 oder Hotel Bravo. Wenn du mit einer US-, San Marino- oder Schweizer Registrierung einfliegst, reicht den Behörden vor Ort eine ordnungsgemäße Einfuhr in die EU oft gar nicht mehr aus. Über 30 Maschinen wurden Berichten zufolge schon an die Kette gelegt. Die fordern horrende Summen und verlangen teils, dass Flugzeuge zwischen italienischen Plätzen tagelang im Voraus angemeldet werden. Das Flugzeug ist auf eine Firma zugelassen, ist der zweite Fall. Das betrifft extrem viele von uns, die ihren Flieger in Halter-Halter-Modell, also eine Halter-GmbH oder eine Halter-GbR haben. Die Finanzbeamten unterstellen da sofort einen illegalen, unversteuerten Charterflug. Die Folge? Flugzeuge werden angekettet, saftige Strafandrohungen und ein riesiger bürokratischer Ärger. Die AOPA Italien und die IAOPA sind da zwar schon mit der EU-Kommission um mehreren Klagen auf den Barrikaden, um diesen Steuerterror Einhalt zu gebieten, aber bis das juristisch geklärt ist, bist du als Pilot erstmal der Dumme vor Ort. Deswegen der klare Rat, wenn euer Flugzeug nicht auf eine reine Privatperson mit Eigentum und Operator in einem EU-Staat zugelassen ist, lasst Italien aktuell lieber links liegen. Informiert euch vorab extrem genau bei der AOPA oder sucht euch für den Sommerurlaub schlicht ein anderes Ziel. Den Stress und das Risiko möchte keiner von uns am Flugplatz erleben. Schon krasse Geschichte. Ja, jetzt habe ich für euch wieder die klassische Sektion, wo es um mehr als News geht, sondern um Informationen. Und diesmal wollte ich mit euch über das Führen eines Flugbuchs reden. Fritz und ich haben ja mal bereits eine Folge gemacht zum Thema Flugbuch, aber es sind immer wieder Fragen aufgetaucht. Gerade letzte Woche habe ich mit einem Kollegen über das Thema gesprochen, wie führe ich ein Flugbuch? Wenn ich jetzt mal wieder einen Flug mit Fluglehrer mache, was trage ich da ein? Und deswegen habe ich gedacht, machen wir da nochmal einen kleinen Abstecher. Das Thema Flugbuchführung wirkt auf den ersten Blick so trocken wie ein alter Keks. Aber glaub mir, es ist ein rechtliches Fundament deiner gesamten Fliegerkarriere. Es geht hier nicht um ein bisschen Schreibarbeit, sondern um die strategische Absicherung deiner Lizenz. Wenn bei der nächsten Verlängerung die Zeiten nicht sauber getrennt oder falsch deklariert sind, verstehen die Herrschaften bei den Behörden häufig keinen Spaß. Wir wollen, dass jeder deiner hart erarbeiteten Stunden zählt, also bringen wir mal Ordnung da rein. Das erste und wichtigste, die goldene Regel. Es gibt immer nur einen Pick. In der Fliegerei brauchen wir absolute Klarheit, besonders wenn es um rechtliche Verantwortung geht. Merkt ihr bitte diesen Satz. Es gibt immer nur einen Pick. Früher gab es die Faustregel, wer links sitzt, ist Pick. Vergiss das bitte ganz schnell. Nach den aktuellen EASA-Regeln wird der Pilot in Command grundsätzlich vom Halter des Luftfahrzeuges festgelegt. Wenn das Flughandbuch den Sitz nicht eindeutig vorschreibt, was bei vielen modernen Maschinen der Fall ist, ist die klassische linker Sitzregel entfallen. Wichtig für dich, falls ihr im Verein oder Betrieb von der Standardsitzordnung abweicht, zum Beispiel wenn der Lehrer rechts sitzt, aber Pick sein soll, muss das rechtlich abgesichert sein. Das passiert meist durch eine schriftliche Festlegung, etwa eine Vorstandsanweisung. Ohne solche dokumentierten Regeln kann es bei einer Überprüfung kritisch werden. So, wer darf sich als Pick eintragen? Er muss Lizenzinhaber sein. Also, wenn du verantwortlicher Pilot sein willst, brauchst du eine Lizenz. Du kannst dich als Pick eintragen, wenn du Flugschüler im Alleinflug bist. Sobald du solo unterwegs bist, bist du dein eigener Chef. Der Fluglehrer während der offiziellen Ausbildung kann sich als Pick eintragen und der Prüfer, wenn er auf einem Pilotensitz Platz nimmt, um eine Prüfung abzunehmen. Also der Lizenzinhaber, der Flugschüler auf Alleinflug, der Fluglehrer oder der Prüfer, die können alle Pickzeiten eintragen. Jetzt schauen wir uns die tägliche Praxis an. Wir müssen im Flugbuch messerscharf zwischen Ausbildungszeit und verantwortlicher Zeit unterscheiden. Dualzeit, was die Ausbildungszeit ist, blockst du immer dann, wenn du mit einem Lehrer oder Prüfer fliegst, um etwas zu lernen oder nachzuweisen. Das umfasst klassische Ausbildungsflüge zum Lizenzerwerb, Auffrischungsschulung, Unterschiedsschulung oder Kompetenzbeurteilung oder vereinsinterne Checkflüge. Dann gibt's noch den Spezialfall S-PIC, also Student PIC. Das ist eine Besonderheit für Flugschüler. In dieser Phase triffst du alle Entscheidungen wie ein PIC, während der Lehrer nur noch als Sicherheitsnetz daneben sitzt, aber nicht eingreift. Das darfst du als PIC-Zeit loggen, aber nur, wenn der Lehrer den Eintrag in deinem Flugbuch eigenhändig gegenzeichnet. Ohne Unterschrift ist diese Zeit für die Behörde nichts wert. So, eine der häufigsten Fragen ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn zwei Piloten mit Lizenz zusammenfliegen? Bei Flugzeugen, die für den Betrieb mit nur einem Piloten zertifiziert sind, also Single Pilot, darf nach FCL.060 auch nur einer die Zeit als PIC aufschreiben. Der andere ist rechtlich gesehen ein reiner Fluggast, egal wie viel Erfahrung er hat. Er darf absolut keine Zeit loggen. Es gibt eine Ausnahme, das ist der PICUS und die Supervision. Echte Flugzeit unter Supervision gibt es aber nur in zwei Fällen. Der PICUS, also der PIC under Supervision, das betrifft lizenzierte Piloten, also als Co-Piloten auf Flugzeugen, die zwingend mehr als einen Piloten erfordern, also Multipilot sind, oder bei denen betriebliche Anforderungen dies vorschreiben. Hier muss der echte PIC den Eintrag gegenzeichnen. Und dann gibt es noch die Supervisor-Regelung. Wenn die Verordnung verlangt, dass du unter Aufsicht fliegst, zum Beispiel bei Einfliegen in ein neues Gebiet, dürfen tatsächlich beide, der Pilot und der Supervisor, PIC-Zeiten loggen. Aber auch hier gilt, der Supervisor muss mit Name und Unterschrift im Remarks-Feld bestätigen, sonst zählt das Ganze nicht. Noch ein paar Hinweise ganz allgemein zum Flugbuch. Wir hatten das ja schon damals gesagt, das Flugbuch muss geführt werden, aber es ist nicht mehr vorgeschrieben, dass es als gebundene Papierform geführt werden muss. Deswegen kannst du dein Flugbuch sowohl in Papier als auch elektronisch führen. Es muss halt nachvollziehbar sein, es muss gewisse Anforderungen erfüllen. Also eine einfache Excel-Liste reicht meistens nicht. Guck aber gerne mal in deinem App-Store, da gibt es viele verschiedene Apps. Mir fängt da Caps Lock Aero ein oder Before Takeoff. Tolle Apps, mit denen man gleich den Flug tracken kann und das Flugbuch schreibt sich praktisch von alleine. Wichtig ist auch, wenn du ein Flugbuch führst, dann schreibe Dokumenten echt, also mit Kugelschreiber, nicht mit Bleistift und bewahre dein Flugbuch auf, mindestens 5 Jahre. Das wissen viele nicht. Und wichtig ist auch, wenn du Dual- und PIC-Zeiten führst, was du ja mal machen musstest, als du Flugschüler warst, dann musst du diese getrennt erfassen und getrennt addieren. Also es gibt eine Spalte für Dual-Zeiten und es gibt eine Spalte für PIC-Zeiten. So, und noch eine weitere Frage, die ich am Flugplatz häufiger diskutiere, beziehungsweise wo es im Verein auch immer wieder gerne mal E-Mails gibt, ist, wie kann ich Flüge zusammenfassen? Ein Beispiel, ich fliege von Stade nach Rendsburg, drehe da ein paar Platzrunden und fliege wieder zurück. Wie kann ich diese Flüge loggen? Ist das dann ein Flug mit der kompletten Flugzeit für Hinflug, Touch and Goes und Rückflug? Oder ist es ein Hinflug mit Touch and Goes und dann ein Rückflug? Oder sind es gar 3 Flüge? Und hier gilt, wenn Start- und Landeort unterschiedlich sind, ist das ein regulärer Flug und ein einzelner Eintrag. Bei den Platzrunden vor Ort gilt, da du hier immer am selben Ort startest und landest, darfst du diese Platzrunden in einem Sammeleintrag in einer Zeile zusammenfassen. Das heißt, du musst nicht für jede Platzrunde eins eintragen, aber alle Platzrunden werden in einem extra Eintrag zusammengetragen, weil ja Start und Landeort der gleiche sind. Wichtig ist hierbei, dass du dieses Zusammentragen nur machen darfst, wenn die Zeit zwischen Landen und Starten nicht größer ist als 30 Minuten. Und dann der Rückflug zum Heimatplatz ist wieder ein einzelner Eintrag. Achtet also darauf, wenn ihr solche Einträge macht, dass ihr nicht zu großzügig zusammenfasst. Kommen wir zu den Terminen. Am 26.07. findet wieder das Skybeat Open Air statt. Dort gibt es coole Musik auf der Terrasse des Cafés am Flugplatz Jahnsdorf. Weitere Informationen findet ihr auf www.der-flugplatz.de, also das Skybeat Open Air am 26.07. Am 1.8. und 2.8. findet das Flugplatzfest Hamm-Lippewiesen statt. Das, wie so ein Flugplatzfest üblich, gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Familie und so weiter. Ihr seid herzlich eingeladen. Von daher schaut doch mal vorbei am www.flugplatz-hamm.de am 1. und 2. August. Dann findet 25.07. findet in Kassel das Oldtimer Fly-In statt. Es gibt für leibliches Wohl ist gesorgt. Es gibt einen Eintritt, den ihr bezahlen müsst, 5 Euro. Dort könnt ihr euch dann den legendären Storch angucken, wenn ihr Lust habt. Oldtimer Fly-In in Kassel am 25.07. Ebenfalls am 25. und 26.07. gleich hier um die Ecke bei uns findet das Fly-In des FSC Heide-Büsum statt. Wenn ihr also Bock habt auf Krabbenbrötchen, frische Luft, dann kommt vorbei am 25. und 26.07. am Heide-Büsum Fly-In. Und dann haben wir noch am 2. August das erste fränkische Bratwurst-Fly-In auf dem Flugplatz Günzhausen-Reuterberg Echo Delta Mike Hotel. Das ist am 2. August ab 10.30 Uhr. Hinweis an euch, es gibt eine vorherige PPR-Anfrage, da die Plätze begrenzt sind. Das könnt ihr machen über den www.fsv-gunzenhausen.de/ppr. Also Sonntag, 2. August ab 10.30 Uhr das erste fränkische Bratwurst-Fly-In in Gunzenhausen. Das waren meine Tipps. Ich wünsche euch viel Spaß, egal wohin ihr fliegt. Bis dann.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.